Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Das Setting wirkt wie aus einem Roman von Juli C. entsprungen. Ein adeliger Waldbesitzer aus Rheinland-Pfalz, eine profitorientierte Energiefirma, eine aufgebrachte Kleinstadt in Brandenburg und eine Bürgermeisterin zwischen allen Stühlen. Was Millionen Leser am Bestsellerroman Unterleuten faszinierte, könnte für die Bewohner von Teupitz bald Realität werden. Mitten hinein in das Landschaftsschutzgebiet Dahme-Heideseen sollen zahlreiche Windkraftanlagen mit einer Höhe von bis zu 270 Metern gebaut werden, 10-mal höher als die Kiefern des Waldes. Das Projekt stößt auf erheblichen Widerstand in der Bevölkerung. Trotz der Bedenken und der Tatsache, dass eigentlich keine Windkraftanlagen im Naturpark gebaut werden dürfen, treiben Gesetzeslücken und hohe finanzielle Anreize das Vorhaben weiter voran. Darüber spreche ich jetzt mit Rainer Ebeling. Er ist Schriftführer bei der Bundesinitiative Vernunftkraft, die sich durch den massiven Ausbau der Windkraft auf energietechnische Fragen und deren Auswirkungen spezialisiert hat. Der gebürtige Sachsen-Anhaltiner lebt selbst seit langem in der Uckermark. Und damit herzlich willkommen, Rainer Ebeling.
Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite.
Worum geht es? Das Herzstück der Region südöstlich von Berlin sind die Dahme-Heideseen, auch Dahmeland genannt. Deren eiszeitlicher Prägung und dem jahrhundertelangen Wirken der hier lebenden Menschen ist es zu verdanken, dass das Antlitz von Natur und Landschaft mit über 100 Seen, größeren und kleinen Fließen, Quellen, Mooren, Tälern, Hügeln, Dörfern und Städtchen so spannend und vielfältig ist. So kann man es auf der Internetseite des Naturpark Dahme-Heideseen noch lesen. Doch damit könnte es bald vorbei sein. Herr Ebeling, was ist im Naturpark geplant?
Also soweit ich das weiß, sind mehrere Dutzend Windräder dort geplant, die im Naturpark selber stehen und im Wald stehen. Und das widerspricht sich beides. Naturpark ist dafür da, um die Biodiversität zu erhalten. Und man zerstört praktisch genau dies mit diesem massenhaften Ausbau der Windräder. Und auch in den Wald gehören grundsätzlich Windräder nicht, weil sie das Waldklima zerstören, ist am Ende ein Industriewald und die Bodenerosion nimmt zu. Es gibt Studien dazu, die Austrocknung nimmt zu.
Ich deutete ja in der Anmoderation schon an, dass die Windräder nicht nur an sich als Windräder störend sein könnten, sondern dass die mit 270 Metern auch enorm groß sind und die Baumkronen um einiges überragen werden. Ich hatte gelesen, dass das 10-mal höher als die Kiefern des Waldes sind. Was bedeutet das denn im Vergleich zu den bisher bekannten Dimensionen? Richten Windräder dieser Größe noch mehr Schäden an? Beeinflussen sie womöglich das Klima in der Region stärker als normale Windräder?
Durch diese größeren Rotorblattlängen, die weit über 70 Meter gehen, ist natürlich der Einfluss auf das Mikroklima dementsprechend größer und natürlich auch ein Erosionsabtrag von diesem Material. Das heißt, diese Rotorblätter bestehen aus Glasfaser und Kohlenfaserstoffen, die letztendlich über die Jahre eben auch einen Abtrag erfolgt, eine Wettererosion. Man spricht von 50 bis 60 Kilogramm pro Windrad pro Jahr, die dann dort in die Umgebung abgegeben werden. Ich habe das Problem der Havarien, das heißt, nicht wenige Windräder geraten in Brand. Und sollte so eine Windkraftanlage in Brand geraten, haben die Feuerwehren keine Chance. Sie können nur zusehen, dass das Umfeld nicht in Brand gerät. Aber im Wald wird es natürlich schwierig.
Welche Auswirkungen auf die Tierwelt, also insbesondere auf die Rotmelane, Seeadler und Kraniche, auf die man ja sehr stolz in der Region da ist, sind durch den Bau der Windräder zu erwarten?
Das Problem ist, dass das Bundesnaturschutzgesetz entsprechend minimiert wurde, weil die Schutzabstände zu den geschützten Horsten dermaßen gering sind, dass es eigentlich keinen Schutz mehr gibt. Gerade Seeadler und Rotmelane sind davon sehr betroffen und gerade Brandenburg hat eine Unfallstatistik, wo eben auch die Zahlen sehr hoch sind. Dadurch gefährden wir natürlich diese geschützten Arten, ganz klar.
Nochmal auf die Größe dieser Windräder oder Windkraftanlagen zurückzukommen. Von Offshore-Anlagen, also mit denen werden die ja so ein Stück weit verglichen, von Offshore-Anlagen dieser Größe weiß man, dass sie eine relativ hohe Ausfallrate haben durch komplizierte Wartung oder durch komplexere Technik. Ist das hier in dem Fall auch zu erwarten und was würde das für den Naturpark als solches bedeuten?
Ausfallraten durch technische Defekte bedingt, dann ist es eine Frage des Investors, der durch Verluste erleidet. Aber für den Naturpark selber hätte es ja dann keine direkten Auswirkungen, sage ich mal. Im Gegenteil, wenn die Ausfallrate hoch ist, dementsprechend dreht sich das Windrad weniger und verursacht weniger Erosion und weniger Gefahren für die Schlagopfer der geschützten Vögel.
Genau, aber umgekehrt argumentiert sozusagen aus der Warte derer, die das ja eben verteidigen, als das ist eine wichtige Energiequelle und das brauchen wir und da wird viel Energie gewonnen. Was sagen Sie dazu?
Also eine wichtige Energiequelle ist es sowieso nicht. Es ist ergänzend, ja. Und die Prozentzahlen über 50% am Anteil am Stromverbrauch der erneuerbaren Energien. Meines Wissens liegt Windkraft irgendwas um die 25-30%. Das Problem ist aber, dass diese systembedingten Probleme nicht gelöst sind. Das heißt, der Wind ist zur falschen Zeit da sehr viel, verursacht Probleme im Stromnetz und kann letztendlich keine Versorgungssicherheit garantieren. Also von der Warte relativiert sich das.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass man, je höher man baut, desto mehr Energie könne man gewinnen aus höheren Regionen. Hab dann aber gleichzeitig auch gelesen, dass das totaler Quatsch ist. Wissen Sie da was darüber? Also ob da tatsächlich was dran ist, dass man höher bauen sollte, könnte, müsste und dann würde das mehr Energie bringen?
Grundsätzlich sagt man, dass ab 300 Meter der Wind konstanter ist. Im Groben stimmt es dann aber doch nicht, weil wir letztendlich große Tiefdruckgebiete und Hochdruckgebiete über Europa und über Deutschland haben, die letztendlich dann auch in diesen Höhenlagen eine Windstille oder geringeren Wind haben. Gerade die Lausitz, die hat ja jetzt ein Pilotprojekt von über 300 Meter, 360 Meter.
Höher als der Eiffelturm.
Das relativiert sich, weil auch diese höheren Anlagen sich dann natürlich gegenseitig den Wind wegnehmen. Das heißt, wir haben das bei diesen Offshore-Anlagen, dass sich die Nachbarländer beschweren, dass durch diesen massiven Windausbau in der Nordsee ihre eigenen Windkraftanlagen der Wind weggenommen wird. Also das heißt, man schafft sich dadurch wieder zusätzliche auch und andere Probleme. Und diese großen Anlagen müssten dann auch in größeren Abständen natürlich installiert werden. Das heißt, dieser Flächenverbrauch minimiert sich nicht in diesem Maß. Wir haben ja eine Technologie, die einen sehr hohen Flächenverbrauch hat, wegen der geringen Energiedichte. Und dieses Problem bleibt natürlich auch bei diesen höheren Anlagen.
Und jetzt sprachen Sie das ja gerade schon an, dass man sich gegenseitig den Wind wegnimmt. Und Wind beeinflusst ja auch das Wetter. Inwiefern kann man da auch von Auswirkungen sprechen, je größer, je höher, je stärker, je doller die Anlagen sind? Inwiefern könnte sich das auf die Wettersituation auswirken?
Das ist gerade jetzt ein Phänomen, was wir beobachten. Also das Helmholtz-Institut, das hat mal mit Forschungen angefangen zu diesem Thema, weil gerade in der Nordsee Wirbelschleppen bis zu 100 Kilometer sichtbar sind. Also das heißt, bis zu 100 Kilometer habe ich sozusagen eine Beeinflussung der Atmosphäre. Und können wir verfolgen, dass dieses Regenradar im Westen massive Regenwolken ersichtlich sind? Und im Osten kommt nichts an. Im Norden und Nordosten kommt kaum Regen an. Es ist eine Vermutung, weil es noch keine Studie dazu gibt, aber dass dort eine Beeinflussung des Wetters und der Regenwolken, dass es die gibt, liegt sehr nah.
Welche Vorteile versprechen sich denn Befürworter des Windparkprojekts in der Region Teupitz?
Na, die Befürworter sind in der Regel die Landbesitzer, die natürlich ihre gesicherten Einnahmen durch sehr hohe Pachtverträge haben. Also wir reden hier von bis zu 100.000 Euro pro Windrad pro Jahr. Wenn sie dann mehrere Windräder haben, sind sie in wenigen Jahren Millionär. Und natürlich die Investoren, die daran verdienen. Durch diese gesicherte EEG-Zulage haben sie gesicherte Einnahmen und durch diese privilegierte Einspeisung haben sie auch immer die Gewähr, dass sie diesen Strom in der Regel loswerden. Und sämtliche Auflagen oder Abschaltungen, die jetzt ja, weil zu viel Wind da ist und weil zu viel Sonne da ist und man mit diesem Strom überhaupt nicht mehr weiß, wohin damit, muss die Bundesnetzagentur viele Anlagen abschalten. Und selbst diese Abschaltungen bekommen eben die Betreiber ersetzt. Und sämtliche Auflagen, die die Windkraftanlagen im Genehmigungsverfahren erteilt bekommen, auch diese Auflagen bekommen sie am Ende ersetzt, ob das Fledermausabschaltungen sind oder schallreduzierter Modus. Das heißt, der Verdienst, das Geld ist sicher.
In Teupitz ist das ja, oder in der Region Teupitz ist das ja insbesondere der Waldbesitzer Hermann von Hatzfeld, der da große Waldbestände hat oder überhaupt Besitzer der gesamten Waldbestände da ist. Und der argumentiert ja jetzt auch, dass sein Wald durch die Trockenperioden und Klimawandel stark geschädigt sei und stellt die Aufstellung der Windräder noch als nachhaltige Betriebsausrichtung dar. Ähnlich argumentiert auch die zuständige Firma Energiequelle, die sagt, die Schneisen, die man in den Wald schlage, seien gut für den Brandschutz. Was ist von solchen Argumenten zu halten?
Gut, für den Wald ist das auf keinen Fall, denn diese Schneisen, die da geschlagen werden, sind riesige Schotterpisten, sorgen für die Austrocknung des Waldes. Was der Waldbesitzer machen sollte, ist einen Wald umbauen zu einem Mischwald. Und jeder Mischwald ist gegenüber diesen Trockenphasen viel resistenter und robuster als diesen Kiefernwald.
Er hatte ja auch eigentlich angekündigt, dass er umforsten will und das ist nun nicht ganz so gekommen, sondern er sieht jetzt hier eine ganz andere Einnahmequelle. Nochmal zu dem Investor der Firma Energiequelle. Wie ist denn das Vorgehen der Firma Energiequelle zu bewerten? In einem Artikel der Berliner Zeitung konnte man lesen, dass sie sich um die Belange der Bürger und Gemeinden vor Ort wenig gekümmert haben und die Mitarbeiter eher so nach Gutsherrenart sich vor Ort da bewegt hätten. Was macht die Firma so sicher, dass ihre, ich sage jetzt mal, windigen Pläne umgesetzt werden können? In Landschaftsschutzgebieten darf ja eigentlich gar nicht gebaut werden und sie scheinen ja doch sehr sicher, dass sie das können.
Die Investoren können sich deswegen sicher sein, weil die Gesetze dieses alles ermöglichen. Das heißt, seitdem das Wirtschaftsministerium von den Grünen besetzt wurde damals, gab es ursprünglich das Wind-an-Land-Gesetz mit vielen Dutzend kleinteiligen Gesetzen, die diese Windkraft privilegieren, die diese Windkraft als öffentliches Interesse hervorheben. Sämtliche Belange, die die Bürger vorbringen, haben rein rechtlich überhaupt keine Chance. Das Einzige, was per Gesetz tabu ist, sind Naturschutzgebiete und Kernzonen des Biosphärenreservats und Nationalparke. Es gibt ja dieses Flächenbedarfsgesetz von der Bundesebene, dieses vorschreibt mindestens bis 2027 1,8% in Brandenburg und ab 2032 2,2% Windfläche auszuweisen. Und solange dieser Regionalplan nicht fertig ist, ist es eben rechtlich möglich, überall zu bauen. Und was hinzukommt, früher gab es eine Ausschlussfunktion in der Regionalplanung für diese Windflächen. Und die gibt es eben nicht mehr. Das heißt, jede Kommune, jede Gemeinde kann und soll zusätzlich planen, weil sie ja geködert werden mit einem Beteiligungsgesetz. Das heißt, die Kommunen werden beteiligt. In Brandenburg gibt es das Beteiligungsgesetz mit 10.000 Euro pro Windrad pro Jahr. Auf Bundesebene sind es 0,2 Cent pro Kilowattstunde und da kippt ihnen jede Gemeinde um, weil sämtliche Gemeinden klamm sind und immer in Geldnot sind.
Ich hätte gern positiver geendet. Da ist ja zumindest in der Region von den Menschen einen massiven Protest gegen dieses geplante Projekt gibt. In 2, 3 Sätzen noch vielleicht eine kleine Prognose, was Sie glauben, was das bringen könnte.
Viele haben jetzt ja Hoffnung, weil wir eine neue Wirtschaftsministerin haben, die Katharina Reiche, dass es eine Richtungsänderung gibt. Das Problem ist, uns rennt die Zeit davon. Das heißt, wenn die Anträge erstmal gestellt sind, muss die Genehmigungsbehörde genehmigen. Theoretisch bräuchte es einen Ausbaustopp, um sich erstmal diese ganzen Gesetze, die Herr Habeck verabschiedet hat, zurückzudrehen. Das ist eigentlich unsere Hoffnung, dass sich letztendlich mit der neuen Wirtschaftsministerin doch etwas ändert. Aber es bleibt schwierig.
Über die geplanten Monster-Windräder im Naturpark Dahme-Heideseen sprach ich mit Rainer Ebeling von der Bundesinitiative Vernunftkraft. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne, bitte.